Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend.
Ja, ich bin immer so, dass ich suche immer Geschichten und finde sie dann auch oft. Also in den Gesichtern von Leuten oder in irgendwelchen Häusern und auf der Straße. Die liegen einfach herum. Man muss sie nur sehen und aufheben und dann im Kopf herumdrehen und dann darüber schreiben.
Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer, eine sehr wichtige, aber eher stille Stimme der österreichischen Literatur. Heute ist die Bestseller-Autorin im Alter von 78 Jahren gestorben. Wir haben es gerade auch in den Nachrichten gehört. Gleich werden wir an sie erinnern. Wir blicken dann zu den Salzburger Festspielen. Dort hat der Regisseur Ersan Montag die Ariadne auf Naxos von Richard Strauss inszeniert. Und ja, wir sprechen über einen Weltrekord, nicht im Sport, sondern in der Musik. 72 Stunden Posaunenchöre, pausenlos, also Attacca in der St. Jakob-Kirche in Nürnberg. So etwas gab's noch nie. Die Schriftstellerin Monika Helfer ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Sie hat Romane geschrieben, Erzählungen, Kinderbücher, Hörspiele, vielfach ausgezeichnet. Zu einem Bestseller wurde 2020 ihr Roman Die Bagage. Auch durch die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann, dem Schriftsteller Michael Köhlmeier, sind ganz starke Werke entstanden. Hier hören wir einen Ausschnitt aus ihrem Gedicht Friedhof, eine kurze Szene zwischen einem Mann und einer Frau auf einem Fahrrad.
Friedhof. Der kleine Mann steht vor mir und breitet seine Arme aus. Wir kennen einander. Halt, nicht weiterfahren. Die Blumen da auf deinem Rad, wie lange halten die? 1-2 Tage. Pfingstrosen sind empfindlich. Wir haben in der Werkstunde Filzblumen gemacht. Ich könnte dir eine verkaufen oder 2. Filzblumen halten ewig. Der kleine Mann nimmt aus seiner Tasche 2 Filzblumen, eine orange, eine rot. Gebe ich dir beide um 2 Euro. Ich habe aber kein Geld bei mir. Dann schenke ich dir die Blumen für deine tote Tochter, bis du sie mir bezahlt hast. Ich weiß nicht, ob sie zur Paula aufs Grab passen.
Ein Ausschnitt aus dem Gedicht Friedhof von Monika Helfer. Am Telefon begrüße ich den österreichischen Kulturjournalisten Peter Klein. Er war Chef vom ORF-Kultursender Ö1, Literatur-Hörspiel-Feature-Chef, und er war mit Monika Helfer befreundet. Herr Klein, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was war Ihr erster Gedanke, als Sie am späten Nachmittag erfahren haben, dass Monika Helfer gestorben ist?
Es war ein Schock. Ich bin betroffen und bin traurig. Und damit bin ich auch nicht allein. Die Monika Helfer war ja sowas wie die gute Seele der österreichischen Literatur. Und es gibt ganz sicher ganz, ganz viele Menschen in Österreich, denen es so geht.
Wie ist sie denn zu dieser guten Seele der österreichischen Literatur geworden?
Sie war eine stille Stimme der österreichischen Literatur. Sie hat tatsächlich ausschließlich über ihre Werke gesprochen. Es gibt ja berühmte Kolleginnen in Österreich, die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek oder Marlene Streerwitz und andere. Die Monika Helfer hat es immer vermieden, sich einzumischen und sich zu äußern, sondern sie hat sich auf das konzentriert, was sie konnte, nämlich sehr, sehr genau hinzuschauen, auf menschliche Beziehungen und über menschliche Beziehungen zu schreiben.
Gibt es denn Themen, die sich so wie eine Art Lebensthema durch das Werk von Monika Helfer ziehen?
Absolut. Das sind kuriose Familien, die spielen immer eine große Rolle. Also es gibt immer mehrere Väter und Mütter und Onkel und Tanten und Stieftanten und so weiter und so fort. Also die Monika Helfer hat Patchwork-Familien schon beschrieben, noch bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Und vor allem hat sie viel über Kinder geschrieben. Sie hatte einen derartig genauen und liebenden Blick auf Kinder. Die Kinder waren auch alle irgendwie seltsam und haben in seltsamen Konstellationen gelebt. Überhaupt war sie diejenige, die einen sehr liebenden Blick auf Menschen geworfen hat. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, gibt es eigentlich irgendwelche böse Menschen in ihrer Literatur? Mhm. Ich glaube nicht. Und selbst wenn es böse Menschen gibt, kann man die auch gut verstehen und auch die werden geliebt. Also sie hat sich sehr auf das Kleine, auf das Familiäre, auf die Beziehungen, auf die Liebe konzentriert und alles andere entweder außen vor gelassen oder ihrem Mann überlassen, der da weitaus gesprächiger war.
Das Gedicht, das wir gehört haben, kreist um die tote Tochter Paula. Ja. Helfers Tochter Paula ist 2003 bei einem Unfall gestorben. Sie hat den Tod der Tochter auch in dem Hörspiel Oskar und Lilli bearbeitet. Kann man sagen, sie hat ihre Trauerarbeit mit Hilfe der Literatur bewältigt?
Also der Tod der Monika Helfer, der durch einen Sturz verursacht wurde, hat wirklich etwas Antiktragisches. Ihre Tochter Paula, die ich von Kind an gekannt habe, weil ich selbst eine Tochter im gleichen Alter habe, ist ja bei einem Sturz ums Leben gekommen und es war furchtbar für die Monika Helfer und für den Michael Köhlmeier. Und dass die Mutter, es war auch im August, als die Paula ums Leben gekommen ist, und dass die Mutter 23 Jahre später ebenfalls durch einen Sturz ihrer Tochter in den Himmel oder wo auch immer hin folgt, ist eine große Tragödie, wie ich finde. Und ja, und der Tod der Tochter Paula wurde sowohl von der Monika als auch von ihrem Mann Michael Köhlmeier immer wieder erwähnt und immer wieder aufgearbeitet. In den letzten Büchern der Monika Helfer findet dieser Tod mehrfach statt.
Lassen Sie uns, Herr Klein, auch über diese Zusammenarbeit dieses Ehepaars sprechen. Michael Köhlmeier und Monika Helfer, Sie haben gemeinsam literarisch gearbeitet. Was war das für eine Art von Zusammenarbeit?
Das war eine äußerst produktive und konstruktive Arbeit von Zusammenarbeit, die aber weniger darauf beruht hat, dass die beiden gemeinsam an Projekten gearbeitet haben, sondern dass sie so unterschiedlich waren und so unterschiedliche Genres bedient haben. Der eine, der 800-seitige Romane schreibt, einen nach dem anderen, und die andere, die Monika Helfer, die ja immer relativ schmale Bücher geschrieben hat, die sehr zurückhaltend war. Sie haben sich sehr, sehr, sehr geschätzt und, wie ich weiß, auch ihre Texte sozusagen ständig quer gelesen, aber sie standen in keinem Konkurrenzverhältnis zueinander. Sie haben unterschiedliche Genres bedient und haben sich wunderbar ergänzt, befruchtet und vor allem haben sie sich sehr geliebt.
Und Monika Helfer hat dann ja auch ganz große Anerkennung bekommen, vor allem gerade auch in den letzten Jahren durch diese berühmte Familientrilogie.
Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Die Monika Helfer ist jahrzehntelang, ich sage das jetzt einmal so, im Schatten ihres wesentlich produktiveren und auch wesentlich bekannteren Schriftsteller-Ehemanns gestanden. Und dass sie in den letzten Jahren, also beginnend mit 2020, da ist die Bagage erschienen, und dann die beiden weiteren Bücher, Fatih und Löwenherz, aus dieser autofiktionalen Trilogie, die es bis in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft haben. Und dass schon älter als 70 Jahre alt die Monika Helfer ihren berühmten Mann auch noch überholt hat, das halte ich wirklich für ausgleichende Gerechtigkeit. Und ich weiß aber, dass der Michael Köhlmeier sich darüber nicht geärgert hat, sondern sehr gefreut.
Monika Helfer, die stille Stimme, wie Sie sie genannt haben, Herr Klein. Sie wurde 1947 in Au im Vorarlberg im Westen von Österreich geboren. Bregenz, die Landeshauptstadt. Hat sie diese Herkunft irgendwie geprägt?
Natürlich. Monikas Blick galt immer, denn ich sage das jetzt einmal unter Anführungsstrichen, den kleinen Leuten und den einfachen Leuten. Sie beschreibt ja im zweiten Teil ihrer Trilogie Fatih, wie enorm wichtig, um aus dieser Enge und dieser Verstocktheit Bücher waren. Ja, Bücher waren die Möglichkeit, in die Welt zu gehen, die Welt zu erobern, sie geistig zu erobern. Und insofern hat ihre Herkunft sie doppelt geprägt. Einerseits der Blick auf die kleinen, einfachen Leute und andererseits die enorme Bedeutung von Büchern und Literatur.
Der Kulturjournalist Peter Klein war das, ehemals Chef des Kultursenders Ö1 des ORF. Er hat an die Schriftstellerin und Freundin Monika Helfer erinnert. Herr Klein, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
Es kommt ja immer wieder vor, dass bei Opernaufführungen Sängerinnen oder Sänger absagen müssen, wenn sie indisponiert, also krank sind. Das ist ja selbstverständlich, das ist klar. Es kommt durchaus auch mal vor, dass sich eine Sängerin oder ein Sänger mit dem Regisseur oder der Regisseurin verkracht und hinschmeißt. Doch die Absage der Sopranistin Elina Garantscha bei den Salzburger Festspielen, die klingt schon ziemlich einmalig. Sie sollte die Titelpartie in der Ariadne auf Naxos von Richard Strauss singen, doch die lettische Mezzosopranistin hat abgesagt, weil die Rolle, wie sie Strauss komponiert hat, offenbar nicht mit ihrem Frauenbild vereinbar ist. Sie könne, so hat sie den Festspielen mitgeteilt, Zitat, keine ausreichende künstlerische und emotionale Verbindung zu dieser Rolle finden. Aus diesem Grund, so schreibt Garantscha weiter, habe ich entschieden, diese Partie nicht in mein Repertoire aufzunehmen. Das ist schon starker Tobak. Die Sängerin kritisiert den Komponisten Strauss oder auch seinen Librettisten Hugo von Hofmannsthal und steigt aus. Am Abend nun die Premiere bei den Salzburger Festspielen, in der Titelpartie die schwedische Sängerin Christina Nilsson. Sie hat die Partie an mehreren Opernhäusern sehr erfolgreich gesungen, hat also keinerlei Rollenberührungsängste. Aus Salzburg live zugeschaltet ist unser Kritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, einen schönen guten Abend.
Abend, guten Abend.
Was ist die Ariadne, die kretische Königstochter, denn für eine Partie? Die lettische Sängerin Garantscha lehnt sie ab, die schwedische Sängerin feiert damit große Erfolge.
Ja, naja, im Stück ist es so, dass sie leidet und sie will in den Tod gehen, dann kommt aber am Ende doch Bacchus und den sieht sie zunächst als Todesengel. In Wirklichkeit führt er sie aber dann ins, kann man so sagen, Liebes- und Eheglück hinein. Das ist vielleicht ein bisschen kitschig, wenn man das 1:1 vom Blatt inszeniert. Und die ganze Idee des Stücks Ariadne auf Naxos ist ja, dass es zwei Werke in einem sind. Es gibt einen reichen Mann in Wien, der bleibt unerkannt auch. Er hat seinen Lakaien, seinen Haushofmeister, eine Sprechpartie, und der führt sozusagen uns da erstmal hin, nämlich es geht darum, ein Stück zu schreiben, eine Komödie, und dann will aber der reiche Mann plötzlich auch noch eine Tragödie, nämlich eben diese Ariadne auf Naxos, und diese beiden Stücke vermischen sich am Ende in der Aufführung in diesem Werk, also eine Oper über Oper, könnte man sagen, sehr erfolgreich weltweit. Und in einem Satz gesagt, Ersan Montag, der hier auch Bühne und Kostüme gestaltet hat, erzählt es eigentlich von der Personenführung relativ harmlos und konventionell. Er verlegt es allerdings auf den Mars.
Er verlegt es auf den Mars, das müssen Sie ein bisschen erklären und auch ein bisschen beschreiben, Herr Fuchs, wie das aussieht. Wie sieht der Mars in Salzburg aus?
Also das sieht so aus, dass wir ein Bühnenbild haben mit runden Bögen, das ein bisschen auch an Salzburger Festspielarchitektur oder vielleicht auch an den berühmten Toscaninihof neben dem Festspielbezirk erinnert. Das sind so berühmte Steinbögen, Arkaden, das wird zitiert, aber das Ganze ist eine große Spielfläche. Im Hintergrund auf dem Video sehen wir also in den Weltraum hinein, wir sehen Raumschiffe, wir sehen verschiedene Himmelskörper vorbeirauschen. Die Grundidee ist, dass dieser reiche Mann von Wien eben der reichste Mann der Welt ist, also sprich wahrscheinlich Elon Musk heute, der eben auf dem Mars sich angesiedelt hat und dort eben dieses Stück veranstalten will oder diese beiden Stücke. Das ist per se schon deswegen einfach Unfug, weil sich Ersan Montag überhaupt nicht dazu verhält, warum das eigentlich auf dem Mars spielt, warum ausgerechnet Elon Musk nun an einem genuin wienerischen Stück oder so eine Figur an einem genuin wienerischen Stück überhaupt Interesse haben soll. Und es geht auch hinten und vorne, naja, was heißt, es geht nicht auf. Es wird eigentlich konventionell erzählt in diesem merkwürdigen Setting bis hin, das muss ich spoilern, dass Ariadne und Bacchus am Ende im Weltall entschweben und, das habe ich nicht genau erkennen können, vermutlich vom Haushofmeister in die Luft gejagt werden. Es endet also tragisch. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass Helena Garantscha das Regiekonzept in Anführungszeichen gesehen hat und gesagt hat, nee, Leute, also irgendwann ist bei mir auch mal genug, da mache ich nicht mit. Ich glaube, das ist eher der Punkt daran, als jetzt das bei Strauss und Hofmannsthal angelegte Figurenporträt.
Also szenisch ziemlicher Unfug, wie Sie es beschreiben, Herr Fuchs. Wie war es denn musikalisch? Wie haben denn der Dirigent Manfred Honeck und die Wiener Philharmoniker musiziert?
Die haben gut harmoniert. Also Honeck ist ein Kapellmeister im besten Sinne und der ist ja auch Wiener und das Wienerische kam schon ziemlich gut heute Abend über die Rampe. Besetzung war ein bisschen unterschiedlich. Die erwähnte Christina Nilsson hat am Anfang ein bisschen durchaus Stahl in der Stimme gehabt als Ariadne und vorher singt sie eben noch die Partie der Primadonna. Dann fand ich das sehr überzeugend. Ihr Counterpart ist Eric Cutler als Bacchus, der die schwierigen Spitzentöne gut hinkriegt. Und wir hören jetzt mal die Zerbinetta der Chinesin Ziyi Dai.
Oh,
Da hört man schon, dass die Frau Koloraturen wirklich kann. Und auch in den kleineren Partien ist viel Überzeugendes. Kate Lindsay als Komponist, der eben immer verzweifelt seine Hosenrolle, ob dieser Mischung dieser beiden Genres ist, hat auch so ein bisschen, sie hat ein bisschen Intonationsprobleme heute Abend. Insgesamt aber musikalisch ist das ziemlich gefeiert worden. Es gab dann die etwas komische Situation. Es gab einen Vorhang dann für alle eben, als Manfred Honig kam, viel Applaus. Und er hat dann dreimal noch das Team, also das Gesangsteam nach vorne geholt zum Publikum. Weil jeder natürlich wusste, was passiert. Ein fast geschlossener Buhvorhang. Ersan Montag stellt sich zum Publikum und hebt die Kampfesfaust dann in Richtung des Publikums. Ich will mal in einem Satz sagen, ich glaube, und das erklärt eigentlich, glaube ich, sehr gut die Problematik. Das ist ein ziemlich genialer Bühnenbildner, Ersan Montag. Und der hat im Theater im Off-Bereich angefangen und wirklich tolle Projekte dort auch gemacht. Und dann kam große Theaterproduktion und irgendwann kam man auf die Idee, ihm einen Schräker oder ein paar unbekannte Stücke für die Opernbühne zu geben. Und die haben deswegen funktioniert, weil sie eben aufwendige Bühnenbilder hatten, schön bunt waren und weil die Erzählung da drin nicht so relevant war. Und jetzt plötzlich hat er gigantische Aufträge, Wiener Staatsoper Ring des Nibelungen, Parsifal nächstes Jahr in Bayreuth. Also es sind, und das ist ein Missverständnis, glaube ich, von beiden Seiten. Also Montag kann das nicht und die Intendantinnen und Intendanten haben das nicht gesehen, dass der Bühnen bauen kann, aber das ist einfach kein wirklich guter Opernregisseur ist.
Ersan Montag gibt sein Debüt bei den Salzburger Festspielen und inszeniert Ariadne auf Naxos von Richard Strauss in der Titelpartie Christina Nielsen. Und wir haben es gehört, die Aufführung war ja mehr als durchwachsen. Live aus Salzburg hier in Fazit unser Kritiker Jörn Florian Fuchs.
Der Siegerentwurf steht nun fest.
Für Sie alle soll ein kühnes Gebäude entstehen.
Das ist jetzt eines der Avantgarde-Modelle.
Sehr schön architektonisch.
Es ist einer der schönsten öffentlichen Plätze und jeder kann dorthin gehen.
Neue Orte für Kultur.
In unserer Fazitreihe gelangen wir heute nach London und besuchen ein vornehmes Herrenhaus mit einer wechselvollen Geschichte. Das Trent Park House im Norden von London. Gabi Biesinger war dort.
Dies ist die Stimme von Captain Catherine Townsend, die Neuankömmlinge in Trent Park House während des Zweiten Weltkriegs auf absolute Geheimhaltung einschwor.
Do not forget, nobody must ever find out what you do here.
Aber bevor das Geheimnis des vornehmen Anwesens gelüftet wird, der Reihe nach. Trent Park House. Im Norden von London hat architektonisch nicht nur die Zeiten von König Georg III., Königin Victoria und König Edward VII. Durchlebt, sondern war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein schillernder Treffpunkt der feinen Gesellschaft, schildert Giuseppe Albano, Direktor des neuen Trent Park House Museums.
Everybody who was anybody attended parties here, including Winston Churchill, Charlie Chaplin, Lawrence of Arabia, King Edward VIII und Wallace Simpson.
Künstler, Kabinettsmitglieder, Könige tanzten durch die Nächte. Nach dem Tod seines Besitzers, des Aristokraten und Politikers Philip Sassoon, wurde das Herrenhaus 1939 von der britischen Regierung zur Kriegsnutzung konfisziert. Und im Keller unter den feinen Salons wurde eine Abhörzentrale installiert und Decken und Wände des ganzen Hauses verwanzt. Auch draußen im Garten wurden Parkbänke und Rosenbüsche verwanzt. Denn die neuen Bewohner des Hauses wurden hochrangige deutsche Kriegsgefangene. Die zumeist adeligen Herren konnten entspannen und fühlten sich sicher in der prachtvollen Umgebung. Der Alkohol floss und sie vertrauten einander Geheimnisse an. Im Abhörkeller wurden Gespräche wie diese aufgezeichnet, im Original natürlich auf Deutsch geführt.
Do you know why that Bratwurst place is suddenly so famous? It's close to Peenemünde.
A rocket testing site?
Exactly.
Durch den Dialog über eine beliebte Bratwurstbude in der Nähe des norddeutschen Peenemünde erfuhren die Briten Details über die V2-Raketentests der Deutschen. Im Haus war eine gefälschte Zeitung mit einem erfundenen Artikel über die V2-Entwicklung ausgelegt worden, um die Generäle zu einem Gespräch darüber zu verleiten. Durch eine gezielte Bombardierung im August 1943 konnten die Briten die Entwicklung der Superwaffe V2 entscheidend verzögern. Die Spione im Keller, die jedes Wort aufnahmen und weitergaben, waren zu einem großen Teil deutsch sprechende Juden, die vor den Nazis geflohen waren. Sowie der Großvater der britischen Schauspielerin Helen Lederer. Sie gehört der Stiftung an, die das Museum führt, und erfuhr erst nach dem Tod ihres Opas Ernst von dessen heldenhaftem Job. Über dieses Thema wurde nie gesprochen. Aber er war aus dem Sudetenland geflohen und landete hier wegen seines fließenden Deutschs. In seinem Nachlass fanden wir Orden für seine nachrichtendienstliche Tätigkeit im Ersten Weltkrieg. Die Ironie ist, damals hatte er auf der deutschen Seite gekämpft. Helen Lederer hat nun auch Kontakt zu Hanno Krüwel, dessen Vater Ludwig als General der deutschen Panzertruppen zu den Kriegsgefangenen in Trent Park House gehörte. Der Mitte 80-jährige Hanno schildert die erste Begegnung mit Helen.
Helen Lederer, ein unglaublicher Moment, als ich ankam, fielen wir uns in die Arme und das sagt eigentlich alles.
Also auch eine weitere persönliche Geschichte der Aussöhnung, die vor dem Hintergrund der Museumsgründung stattfand. Hanno Krüwel hat sich intensiv mit der Rolle seines Vaters beschäftigt und kommt zu dem Schluss, dass er leider ein überzeugter Nazi war.
Wenn man dann meines Vaters Tagebücher liest, dann muss man zugeben, ehrlicherweise, dass er doch überzeugt war von dieser Ideologie. Und das ist nicht leicht.
Umso wichtiger, dass Briten und Deutsche heute Seite an Seite stehen.
Das kann man eigentlich nur gut schreiben der Entwicklung in ganz Europa, indem man eigentlich nur jetzt hoffen kann, dass es in dieser Richtung möglichst lange weitergeht.
Die oberen Stockwerke des Hauses wurden so renoviert, wie der einstige Besitzer Philipp Sassoon sie hinterließ. Pastellfarbene Wände, geblümte Vorhänge, weich gepolsterte Sofas. Unten wurde der Abhörkeller originalgetreu nachgebildet, mit Feldbetten und kratzigen Decken, mit Kopfhörern und Aufnahmegeräten. Oben Downton Abbey, unten Bletchley Park. Museumsdirektor Giuseppe Albano weiß, dass vor allem in der britischen Kultur Geschichten über das Leben oben und unten beliebt sind. Das reicht von den großen Romanen des 19. Jahrhunderts, in denen aristokratische Familien in den oberen Etagen residierten, während die Dienerschaft unten tratschte. Doch nirgendwo ist dieser Kontrast so ausgeprägt wie in Trent Park House. Es ist, als beträte man eine andere Welt, wenn man von den oberen prächtigen Räumen in das geheime, labyrinthartige Kellergeschoss mit den Abhöranlagen hinabsteigt. Der Gegensatz ist frappierend. Bleibt die Frage, ob man sicher sein kann, in Trent Park House heute nicht mehr belauscht zu werden.
Nowadays, can we be sure no one is listening to us?
We can never be sure that no one is listening to us.
Man kann nie sicher sein.
In unserer Fazitreihe über neue Orte für Kultur hat Gabi Biesinger das neue Museum Trent Park House in London besucht. Wir wollen jetzt über das FotografInnen-Netzwerk Shift sprechen. 9 Fotojournalisten und Dokumentarfotografinnen haben dieses Netzwerk vor gut einem Jahr gegründet, um zu überlegen, wie man den Rechtsruck in unserer Gesellschaft fotografisch abbilden, dokumentieren kann. Welche fotografischen Mittel gibt es? Wie kann man so ein abstraktes Thema wie den Rechtsruck bildnerisch gestalten? Das ist eine schwierige, eine spannende Frage. Am Telefon begrüße ich den Fotografen Raphael Heikster vom Netzwerk Shift. Einen schönen guten Abend. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ihre Aufgabe ist es ja, fotografische Strategien zu entwickeln, um narrative rechte Akteure zu durchkreuzen, vielleicht auch zu entlarven. Wie können Sie das denn fotografisch erreichen?
Auf ganz verschiedenen Wegen. Also wir sind 9 DokumentarfotografInnen und FotojournalistInnen. Und wir arbeiten alle an eigenen Themen, beziehungsweise haben eigene unterschiedliche Herangehensweisen. 2 von uns arbeiten im Team, der Rest arbeitet für sich. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um aus verschiedenen Perspektiven sozusagen den Rechtsdruck zu thematisieren, weil bei so einem weitläufigen Thema ist es so, dass keiner von uns es vermag, dieses Phänomen in seiner Gesamtheit zu ergreifen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Bild, wo mehrere blinde Menschen versuchen, einen Elefanten zu ertasten. Der eine hat die Stoßzähne, der andere das Ohr, der nächste das Bein und jeder sagt, ich habe recht und wir haben auch alle recht, aber wir ergänzen uns auch gegenseitig. Beispielsweise Julius Schien aus unserer Gruppe fotografiert Tatorte rechter Morde seit 1990. Der zeigt sozusagen, wozu rechte Gewalt sozusagen am Ende führen kann. Ich selber fotografiere die Selbstinszenierung der neuen Rechten mit Fokus auf die AfD und zeige sozusagen eher die Stimmung und Zusammenkünfte wo Menschen sich berufen fühlen, rechts zu wählen, also extrem rechts zu wählen, extrem rechts zu denken und eher die Anfänge von so einem Gedankengut.
Auf Ihrer Webseite kann man die Serie sehen, Democracy Dies in Daylight. Das sind überwiegend dunkle Bilder. Ist das ein Stilmittel, das Sie ganz bewusst einsetzen?
Genau, das ist richtig. Also ich habe mich dazu entschieden, dadurch, dass ich nicht auf die Hinterzimmertreffen kommen kann, radikal an der Oberfläche zu bleiben. Und die Partei, die AfD, inszeniert sich aus meiner Perspektive in verschiedenen Rollen, beispielsweise Partei der kleinen Leute, Partei von DemokratInnen, WirtschaftsexpertInnen. Aus meiner Perspektive sind sie das alles aber in Wahrheit nicht, sondern es handelt sich um Inszenierung. Und um diese Inszenierung deutlich zu machen, arbeite ich mit zwei Blitzen auf Stativen, die ich mit Hilfe von einem Assistenten positioniere. Und dadurch versuche ich, eine theaterartige Anmutung der nicht gestellten Situationen zu erzeugen. Und das führt einfach aus technischen Gründen dazu, dass der Hintergrund meist etwas dunkler wird. Außerdem, also ich habe mir verschiedene Bildstrategien überlegt, versuche ich eher eine naturarme, kühle Bildwelt zu kreieren. Also meistens sind es urbane Szenarien, die Farbe Grün taucht nur wenig auf, oder industrielle Szenarien, Messehallen, weil halt viele Parteitage an solchen Orten stattfinden.
Es besteht ja immer die Gefahr, ungewollt rechte Narrative auch zu reproduzieren. Wie sehen denn Fotos aus, die genau in diese Falle tappen, die sich ja irgendwie im Gedächtnis von uns allen festsetzen und damit ja vielleicht auch ungewollt den Rechten zuarbeiten? Wie sehen solche Fotos aus?
Ich glaube, dazu ist es wichtig zu sagen, dass Fotografien immer in einem bestimmten Kontext stehen. Und dieselbe Fotografie oder dasselbe Bild kann in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich interpretiert werden. Ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt explizit extrem rechte oder explizit demokratische Bildsprachen, sondern der Kontext, in dem ein Bild verwendet wird, bestimmt ganz stark, wie es interpretiert wird. Und wir versuchen auf unterschiedlichen Wegen, oder ich mit meiner Arbeit Democracy Dies in Daylight, natürlich ein Narrativ zu erzeugen, was so ein bisschen deren Selbstinszenierung offenlegt. Aber ich könnte nicht verhindern, dass in einem anderen Kontext diese Bilder auch Rechten gefallen oder denen zuarbeiten. Und genau deswegen ist es wichtig zu gucken, in welchem Kontext stellt man das. So machen wir beispielsweise Ausstellungen wie jetzt diesen Sommer auf der Triennale der Fotografie in Hamburg und gemeinsame Publikationen, wo wir kontrollieren können, wie das interpretiert wird.
Also ein Foto immer im Kontext sehen, das ist absolut einleuchtend. Ist denn gerade vor diesem Hintergrund auch ein einziges Foto immer ausreichend, um dem Anspruch von Shift gerecht zu werden? Oder denken Sie meist eigentlich auch in Serien?
Wir denken alle in Serien und arbeiten alle an Langzeitprojekten. Und was wie veröffentlicht wird, das ist total unterschiedlich. Wenn ich über meine eigene Arbeit spreche, dann entstehen die meisten Bilder im Auftrag vom Magazin Der Spiegel, manchmal auch von der Zeit. Und da kommt es durchaus vor, dass dann nur ein einzelnes Bild gedruckt wird, einfach weil nicht mehr Platz vorhanden ist. Ich selber begreife das aber als Serie, weil ich eine Entwicklung aufzeigen möchte und weil ich eine Kontinuität aufzeigen möchte und auch die anderen FotografInnen von Shift denken in Serien. Aber je nachdem, wo, wann, wie viel Platz, welcher Kontext, kann es auch sein, dass mal nur ein einzelnes Bild aus einer Arbeit gezeigt wird.
Haben Sie denn, Herr Heikster, auch Reaktionen von Rechten bekommen, die Sie fotografiert haben? Irgendwie legt man sich ja einen Namen zu als Fotograf.
Ja, das gibt's immer wieder und das geht von bis. Also dadurch, dass ich regelmäßig auf rechten Veranstaltungen und auf AfD-Veranstaltungen bin, gibt's viele Leute, die mich einfach kennen und auch erkennen und wiedererkennen. Und es gibt einige, die einfach sehr, sehr feindselig reagieren. Es gibt aber auch Leute, die sich im Endeffekt freuen, ein bekanntes Gesicht wiederzusehen. Und mein eigener Umgang ist, ich bleibe einfach stets freundlich und höflich. Also wenn ich nach meiner Haltung gefragt werde, dann mache ich die ganz transparent deutlich. Aber auf Anfeindungen mir gegenüber gehe ich nicht ein. Also ich nehme die Rolle des Antagonisten nicht an, sondern bleibe einfach höflich.
Aber die Rechten lesen ihre Bilder schon richtig. Also die wissen, wie sie fotografieren, warum sie so fotografieren.
Die meisten, wenn sie sich darüber informieren, wissen es, oder wenn sie mich fragen, wissen es auch. Manche fragen auch gar nicht nach. Manche finden auch gar nicht so wichtig, was ich mache, weil ich bin einer von ganz, ganz vielen Leuten aus der Medienlandschaft und für viele dann auch erstmal eher Feindbild, weil es, um die Wortwahl sozusagen aus der extrem rechten Ecke zu bedienen, ich dann halt zur Mainstream-Presse oder Lügenpresse sogenannte gehöre. Ich habe auch schon Rückmeldungen direkt zur Bildsprache erhalten, zum Beispiel vom stellvertretenden Pressesprecher der AfD, der die nicht so gut fand, weil es nicht so aussieht, wie er sozusagen die Situation sieht und wahrnimmt. Aber das ist ja meine Sache, wie ich sozusagen fotografiere.
Vielleicht noch mal eine Frage zu den Ursprüngen auch. Wie hat sich denn Shift gegründet? Aus welchem Impuls heraus?
Das kam so, dass ein Haufen von KollegInnen und Kollegen sich gegenseitig teilweise besser, teilweise weniger gut kannten und miteinander einfach Gespräche geführt haben darüber, wie kann man als demokratisch eingestellter Fotojournalist oder Dokumentarfotograf eigentlich mit dem Rechtsruck umgehen. Ich habe auf rechten Veranstaltungen immer wieder den Kollegen Thomas Victor getroffen und wir haben uns dadurch, dass wir dann Leidensgenossen waren, ich meistens im Auftrag vom Spiegel fotografiert habe, er meistens von der Zeit, uns einfach unterhalten auf diesen Veranstaltungen, waren danach essen und haben uns darüber ausgetauscht, wie kann man eigentlich den Rechtsruck abbilden. Mit dem Kollegen Julius Schien habe ich mich auch, weil er sozusagen, hatte ich vorhin im Interview kurz gesagt, Tatorte rechter Morde fotografiert und ich Stimmung sozusagen, wo Rechte eine Form von Selbstermächtigung erleben, fotografiert, überlegt, wie kann das eigentlich zusammengehen. Und aus vielen verschiedenen informellen Gesprächen kam dann die Idee, hey, wir müssten mal was Gemeinsames machen.
Das Netzwerk Shift, FotografInnen und ihre Strategien, den Rechtsruck darzustellen und rechte Narrative fotografisch zu durchkreuzen. Raphael Heikster war das. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Heikster. Guten Abend.
Vielen Dank.
Normalerweise sprechen wir hier in Fazit nicht über Weltrekorde, doch heute soll's sein. Denn in der Nürnberger Kirche St. Jakob sollte ein musikalischer Rekord aufgestellt werden. 3 Tage und Nächte, praktisch ohne Unterbrechung, die Musik von Posaunenchören. 48 Zeitfenster, 3 Chöre gestalten jeweils 90 Minuten, Tuten und Blasen, dann kamen die nächsten dran. Ob das so geklappt hat wie geplant? Darüber möchte ich nun mit Thomas Engelbrecht sprechen. Er hat diesen Weltrekordversuch organisiert und durchgeführt. Er ist der Vizepräsident des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre in Bayern und jetzt am Telefon. Herr Engelbrecht, einen schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend nach Berlin.
Hat's denn geklappt? Spreche ich mit einem amtierenden Weltrekordhalter?
Ja, es hat super funktioniert. Heute Morgen 9 Uhr konnten wir feststellen, wir haben es geschafft.
72 Stunden Blasmusik ohne Unterbrechung. Wie ist das abgelaufen? Wie muss ich mir das vorstellen? Das müssen Sie ein bisschen erklären, Herr Engelbrecht.
Ja, wir haben am Donnerstag um 9 Uhr begonnen. Es waren insgesamt 1850 Bläserinnen und Bläser aus roundabout 140 Chören in Nürnberg. Und wir haben in 90 Minuten Zeitslots gespielt. In diesen 90 Minuten kamen immer 3 Chöre zum Spielen und die haben in der Reihe gespielt, Chor 1, Chor 2, Chor 3 und dann wieder von vorne. Und nach 90 Minuten haben wir dann die Gruppen ausgetauscht und das Ganze 48 Mal, bis nach 72 Stunden dann der Weltrekord stand.
Und das Austauschen heißt auch immer eine kleine Pause machen?
Nein, also auch bei dem Wechsel mussten wir quasi nonstop durchspielen. Und deswegen, wenn die Gruppe 1 ihr letztes Stück gespielt hat, dann kam die neue Gruppe 1, das haben wir dann ausgetauscht. In der Zwischenzeit hat die zweite Gruppe weitergespielt und dann haben wir die ausgetauscht, während dann der Chor 3 weitergespielt hat. Sie sehen schon alles choreografiert bis ins letzte Detail.
Also eigentlich sowas wie ein fliegender Wechsel, würde man, glaube ich, sagen im Sport.
Genau, und wie ein Uhrwerk könnte man auch sagen, diesen Begriff habe ich heute mehrfach gehört, es war tatsächlich wie ein Uhrwerk, es lief durch bis heute Morgen.
Herr Engelbrecht, Sie haben jetzt von Bläsern gesprochen und nicht von Posaunen. Heißt es, da waren nicht nur Posaunen beteiligt?
Posaunenchöre ist ein irreführender Begriff. Natürlich, Posaunenchöre heißen historisch so. Natürlich spielen bei uns aber auch natürlich Trompeten unterschiedlichster Art, Hörner, Tuben, Euphonien und so weiter.
Also Blechblasinstrumente, die man so kennt aus dem Orchester. Was beansprucht denn die meiste Kondition bei so einer großen Tat? Die Spannung der Lippen am Mundstück oder die Bewegung zum Beispiel mit den Posaunenzügen?
Also bei diesem Weltrekordversuch ging es gar nicht so sehr um die Kondition, denn faktisch in den 90 Minuten 3 Chöre bedeutet, jeder Chor spielt 30 Minuten. Das schaffen die Chöre und die Bläserinnen und Bläser natürlich locker. Es geht eher um die Konzentration, da wirklich dann auf den Punkt genau zu spielen. Wenn die Gruppe vor mir aufgehört hat, habe ich maximal 10 Sekunden Zeit und muss sofort loslegen. Und da geht es eher um Konzentration und um Ausdauer, da dran zu bleiben. Und das haben sie aber super gemeistert.
1850 Musikerinnen und Musiker waren beteiligt, haben Sie gesagt, Herr Engelbrecht. Jetzt ist ja nicht selbstverständlich, dass die alle immer pünktlich zur Stelle sind. Ich sage nur Stichwort Deutsche Bahn. Haben Sie denn da irgendwie sowas wie einen Plan B gehabt, falls das eine Ensemble, der eine Chor nicht rechtzeitig kommt?
Also wir hatten immer so eine kleine Bläserfeuerwehr vor Ort. Das heißt, es waren einzelne Bläser, die gesagt haben, mein Chor kann nicht, will nicht, wie auch immer, aber ich habe Lust. Und dann haben wir immer gesagt, komm vorbei. Und zur Not werden immer irgendwelche Bläserinnen und Bläser eingesprungen. Tatsächlich hat die Deutsche Bahn hier und da ein Problem gehabt. Aber es sind alle pünktlich gewesen in diesen 3 Tagen. Und niemand kam zu spät. Wir hatten keine besonderen Vorkommnisse. Es lief wirklich wie ein Uhrwerk.
Jetzt ist das Repertoire für Posaunenchöre ja nicht gerade klein, aber es dürfte kaum für 72 Stunden reichen. Welche Stücke wurden denn geblasen?
Ja, ich würde sagen, ich lobe meinen Gott. Also natürlich klassische Choräle, großer Gott, wir loben dich. Das war natürlich ganz oft auch mit unter den Top 10. Aber wir spielen auch unglaublich gerne mittlerweile populare christliche Musik, nenne ich es mal, und auch Spirituals, die unglaublich viel Spaß machen, auch tiefer gehen. Und was mich sehr gefreut hat, Weihnachtslieder waren auch mit im Repertoire enthalten in diesen letzten 3 Tagen.
Warum ausgerechnet 72 Stunden? Ich glaube, 24 Stunden und 15 Minuten hätten ja auch gereicht, um diesen Weltrekord aufzustellen.
Das ist richtig. Allerdings wusste ich, als ich die Idee entworfen hatte oder umgesetzt hat, wusste ich das nicht. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn rekordverdächtig? Und dann kam mir das irgendwie spanisch vor. 24 Stunden, da muss mehr gehen. Und dann sind wir auf 72 Stunden gegangen, haben das mal prüfen lassen durch das Rekordinstitut in Deutschland. Und die haben gesagt, 72 Stunden ist ein Rekord.
Und dieser Rekord, der wird wahrscheinlich auch eine ganze Weile halten. Davon gehen Sie aus, oder?
Zumindest glaube ich nicht, dass uns das so schnell jemand wegnimmt, denn das ist logistisch schon eine Meisterleistung gewesen von meinem ganzen Team, was wir hier auf die Beine gestellt haben, und das muss uns erstmal einer nachmachen.
Wann und wie wird denn dieser 72-Stunden-Weltrekord jetzt amtlich?
Wir müssen jetzt erstmal alles, was wir hier notiert haben, wir haben sehr viel dokumentiert, Bilder, Videos und so weiter, das müssen wir jetzt zu einem schönen Paket schnüren, das schicken wir dann zum Rekordinstitut Deutschland, die prüfen das und innerhalb von ein paar Tagen sollten wir dann eine Freigabe bekommen.
Posaunenchöre und ihr Weltrekord, 72 Stunden Tuten und Blasen in der St. Jakob-Kirche in Nürnberg. Thomas Engelbrecht war das, der Organisator und Vizepräsident des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre in Bayern. Herr Engelbrecht, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und noch einmal Gratulation zu dieser außerordentlichen organisatorischen und musikalischen Leistung. Guten Abend.
Guten Abend.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Künstliche Intelligenz und Hitze bestimmen die Feuilletons vom Montag und wecken den Wunsch nach Abkühlung und kühlen Köpfen. Just kam an die Öffentlichkeit, dass Regierungsvertreter der USA auf der internationalen AIDS-Konferenz, die gerade eben in Rio de Janeiro stattfand, eine Karte Afrikas präsentierten, auf der jedes afrikanische Land falsch eingezeichnet war, schreibt Silvia Staude in der Frankfurter Rundschau. Die KI habe die Karte erstellt. Bei solchen Peinlichkeiten könne man nun immer sagen, die KI ist schuld. So könnte man nun auch bei den Bayreuther Festspielen mit dem Finger auf die KI zeigen. Alle Feuilletons verreißen den KI-Ring. In Bildgewittern, titelt die Süddeutsche. Dazu schreibt Helmut Mauro: Man kann schlechterdings nicht mal eben Hitler und Himmler aufblenden und sogleich mit einer Landschaft oder Blumenmustern fortfahren. Ganz ähnlich sieht das Jan Brachmann von der Frankfurter Allgemeinen. Die Wahllosigkeit, mit der die KI 16 Stunden lang Bilder aus 150 Jahren Ring- und Zeitgeschichte auf die Gasevorhänge wirft, lässt keinerlei Erzählspannung entstehen, weckt keine Erwartungen, spornt zu keiner mitdenkenden Deutungsarbeit mehr an, sodass bereits in der Wahlküre einige Gäste nach dem ersten Aufzug nicht mehr zurückkommen. Sie sind ermüdet von einer Unterforderung durch Überflutung. KI ist K.O., lautet Manuel Brugs Fazit zum Bayreuther KI-Ring. K.O. war auch das bei 35 Grad vor sich hinjapsende Publikum, schreibt Brug in der Welt. Man wedelt sich zischelnd fächerfrisch, wie sonst nur im Teatro del Liceo in Barcelona. Mancher muss sich aber auch horizontal raustragen lassen. Pro Ringakt hat mindestens ein Kreislauf schlapp gemacht. Als hätte er es gelesen, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen: Extreme Hitze zählt zu den gefährlichsten klimabedingten Gesundheitsrisiken. Und außerdem, kühle Räume gehören mittlerweile zur kritischen Infrastruktur. Laut New York Times, so Matzig, würden wir schon im Pyrozän leben, im Feuerzeitalter. 80% aller Menschen weltweit würden unter den Folgen der zunehmenden Hitze leiden, aber nur die Hälfte dieser Menschen habe Zugang zu kühlen Räumen, zitiert Matzig außerdem The Economist, um das Ausmaß des Problems zu verdeutlichen. Gerhard Matzig selbst schreibt in der SZ: Die Industrialisierung beruhte auf Kohle, die Digitalisierung auf Strom und das KI-Zeitalter auf Kühlung. Und da wären wir wieder bei der künstlichen Intelligenz. Wie sie auf die KI schaue, fragt Simon Strauß in der FAZ die Biochemikerin und Nobelpreisträgerin Kotalin Koriko. Ihre Antwort: Zuletzt werden sich immer natürliche Intelligenz und Wissenschaft behaupten, weil es am Ende darum geht, wie etwas in Wirklichkeit ist. In Wirklichkeit ist es gerade heiß und brennen in Europa Wälder. Die Klimakrise macht keinen Urlaub, viele Menschen aber schon. Was kann man da raten, fragt die Taz. Irland, antwortet Friedrich Küppersbusch. Den irischen Wald hat die Erosion, der britische Unterdrücker oder Gottes unerfindlicher Ratschluss seit Jahrhunderten weggeholt. Irland hat die schönsten Strände und das für schönen Strandurlaub unzuverlässigste Wetter. Man kann da mit ein paar Hurling-Enthusiasten an 2 Kilometer Sandstrand allein sein. Im Regen, klar.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.